Ja, vielen Dank euch. Wir würden mit einem Bild starten, vorne an der Leinwand. Da haben wir es. Ist doch ein wunderschönes Bild, stimmt's? Ja, schaut es euch genau an. Ja, weiß ich nicht, was ihr da jetzt denkt. Ja. Aber neue Züchtung, wisst ihr, ne, in Norddeutschland. Komm ich her. Nee. Ja, in der Bibel gibt's ja auch so viele Geschichten über Schafe. Und da soll's ja auch heute ein bisschen in der Predigt drum gehen. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, es geht um Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte von David. Er weidet mich auf einer grünen Weide, führt mich zum frischen Wasser. Aber darum geht's nicht. Oder ihr denkt an die Geschichte, die Jesus erzählt hat. 100 Schafe, eins geht verloren und der Hirte macht sich auf den Weg in Gestrüpp und über den Graben und überall durch, um dieses eine verlorene Schaf zu finden, das ihm in diesem Moment wichtiger ist wie die 99 im Stall. Auch nicht. Oder Johannes 10, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und mit Schafe meint er die, die zu ihm gehören und gehören möchten. Auch nicht. Wir sind mit unserer Predigtreihe, und ich habe überlegt, mache ich da heute eine Ausnahme, aber ich dachte, wir bringen die auch so langsam zu Ende. In der Bergpredigt, Matthäus-Evangelium, eigentlich so die bekannteste Rede, die er gehalten hat, Bergpredigt. Und in unserer Predigtreihe befinden wir uns in Matthäus 7. Wir hatten letztes Mal den Text von einem breiten und schmalen Weg und heute ist der Folgetext dran, nämlich Kapitel 7, die Verse 15 bis 20. Könnt ihr auch hier mitlesen vielleicht? Genau, halt, nicht so schnell. Ja, ich lese das mal so für uns vor. Da sagt Jesus, seht euch vor den falschen Propheten. Eine andere Übersetzung sagt Lügenpropheten, ne? die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, also in Wirklichkeit, aber sind sie reißende Wölfe oder Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum oder böser Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Dieser erste Teil, wo Jesus zu seinen Zuhörern sagt, seht euch vor oder hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig, in Wirklichkeit aber, sind sie reißende Wölfe, Wölfe, die auf Raub aus sind. Deswegen dieses Bild. Ist eigentlich fast schade, dass es so ein Tier nicht gibt, ne? Aber in dem Fall, wo Jesus hier sagt, ist es sehr tragisch, dass in der Schafherde Schafe sind, aber nur äußerlich. Man kann das gar nicht anders erkennen. Aber innerlich sind sie reißende Wölfe und wollen den Schafen oder der Herde schaden. Sie verstellen sich also, sie verkleiden sich, sie haben eine Maske drauf. Und dahinter steckt etwas ganz Böses, nämlich die Schafe kaputt zu machen. Oder für sich selber, für den eigenen Ruhm, für die eigene Größe oder den eigenen Geldbeutel zu gewinnen. Und Jesus sagt, passt auf. Ne? Er sieht da seine Leute, passt auf, das wird's geben. Ne? Auch wenn ihr euch das kaum vorstellen könnt. Und Paulus spricht einige Jahre später Ähnliches. Das will ich uns mal vorlesen. Und zwar in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Bevor er nach Jerusalem zurückreist von seiner Mittelmeertour, Missionsreise und dann nach Rom und am Ende stirbt, ruft er nochmal die Gemeindeleiter von Ephesus zu sich. Wir würden also sagen, heute der Kirchenvorstand oder die Ältesten oder Presbyterianer, das Presbyterium, ruft er nochmal zu sich. Da kommen also die Leute an und er erzählt ihnen sehr viel, um sie im Glauben zu stärken und sagt dann, so habt aber auch Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, also auf die anderen Christen in eurer Gemeinde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Aufsehern, damit er die Gemeinde Gottes weidet, die er erkauft hat mit seinem Sterben am Kreuz durch sein Blut. Denn ich weiß, sagt Paulus, dass nach meinem Abschied, wenn ich also weg bin, reißende Wölfe, also wie hier auch Jesus sagt, ne, zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, sich empören, die Verkehrtes lehren, um die Nachfolger von Jesus an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Also wir haben das wirklich an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott davon spricht, es gibt auch in der Gemeinde, in der Kirche, in der Christenheit falsche Propheten, Lügenpropheten. Es ist auch, sind auch mal die Begriffe gebraucht, falsche Lehrer, die also ihre Lehre verbreiten, falsche Propheten, falsche Apostel oder auch falsche Christusse sogar. Also irgendwo alles total fromm, ne? Es gibt ja Apostel irgendwo, ne, auch im weitesten Sinne noch, die gesandt sind und vielleicht Gemeinden gründen. Ne, also es gibt ja Apostel, es gibt ja Propheten, es gibt Christus, ne, es gibt Lehrer. Aber es gibt jedes Mal auch falsche Lehrer, falsche Christusse, falsche Apostel und falsche Propheten. Und wenn ich nun so Christ bin, ich kenne euch ja nicht alle, und es mit Jesus und Glauben und Gott und Kirche und so weiter zu tun habt und ich das bin und ich sage, aber das ist mir noch nie in meinem Leben begegnet, dass irgendwas da nicht stimmt an Lehre, was verkündigt und gelehrt wird, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Das ist ja toll, aber kaum vorstellbar. Es könnte sein, dass du so in einer Paradiesglocke lebst, oder dass du vielleicht keine offenen Augen dafür hast, was richtig und was falsch ist. Oder du sagst, es ist eigentlich auch schnurzpipigal. Gott hat ein so großes Herz und ein so großes Herz sollte ich auch haben und macht ja nichts. Jesus aber sagt, oh, das ist sehr gravierend. Es sind reißende Wölfe und Schafe kommen um und erreichen nicht das tolle Ziel. Und verlieren die Geborgenheit in der Herde und beim Hirten durch diese Dinge. Und wenn er dann doch nochmal so zurückblickt an viele, die vielleicht getauft wurden oder konfirmiert wurden, vielleicht sogar noch christlich geheiratet haben und hier und da in den Gottesdienst gingen und ihr blickt zurück und habt die Leute mal so vor Augen und auf einmal sagt, oh, wo sind die eigentlich alle geblieben? Dann ist es nicht so schön, wenn man sagt, naja, ist ja irgendwie auch egal. Für Jesus ist das sehr tragisch, weil es ja nun nicht nur um dieses Leben geht, ob ich so ein bisschen besser oder schlechter zurechtkomme mit Jesus oder ohne Jesus, auch Ungläubige kriegen das irgendwie hin, sondern es ja auch um die Ewigkeit geht. Um eine ganze Ewigkeit bei Gott und wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Darum geht's. Was sind jetzt so diese Wölfe im Schafsfell? Oder eben diese falschen Propheten. Das ist gar nicht immer so eine ganz einfache Frage. Ne? Denn wenn man gar nichts sagt jetzt von hier, dann ist es die langweiligste Predigt des Jahres. Der Werner drückt sich um alles, der hat auch keine Ahnung. Es ist ja nur allgemein und diffus, also können wir das Thema vergessen. Wenn ich aber konkret etwas sage, kann ich mir auch den Mund verbrennen, kann mich vertun. Steht mir das überhaupt zu? Also lassen wir es, wie es ist. ist ein herausforderndes Thema. Man kann auf jeden Fall vielleicht Grundzüge nennen, weil auch schon im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, immer wieder auch von Lügenpropheten die Rede ist. Da gibt es die Propheten Gottes, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Elia. Vielleicht kennt ihr diese Namen. So sind so Männer im Alten Testament, auch Frauen, die Deborah und so weiter. Es gibt so diese Propheten, das sind wirklich von Gott gesandte Leute, die auch im Namen und Auftrag Gottes dem Volk etwas zu sagen hatten. Und dadurch wurde ihr Glaube genährt und gestärkt und sie bekamen Kraft und Mut und Orientierung. Aber immer tauchten daneben auch Lügenpropheten auf. Und die redeten was ganz anderes. Und es war für das Volk sehr schwer zu unterscheiden, denn beide sagten, im Namen des Herrn sage ich euch, das ist Gottes Wille. So will es Gott. Ja, der sagt links und der sagt rechts. Welcher Prophet hat jetzt recht? Dann wurde schon mal gesagt von Jeremia, also wenn sich das nicht bestätigt und nicht erfüllt, dann ist es ein Lügenprophet. Wenn es aber in Erfüllung geht, dann ist es einer, der von Gott gesandt wurde. Und vom Thema war es immer ähnlich. Die Propheten Gottes hatten wirklich einen starken Auftrag, das Volk auch immer wieder mal zu warnen. Wenn ihr so weitermacht, lauft ihr in euer Unglück. Wenn ihr nicht von euren Götzen und von eurer Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit umkehrt und euer Leben bessert, irgendwann wird Gott die Babylonier schicken oder die Assyrer und sie werden euer Land einnehmen und vernichten. Gott hat Jahrhunderte Geduld, aber es kommt dieser Punkt. Deswegen kehrt doch um, wacht doch auf, geht in die Liebe, Liebesarme eures Erretters zurück, der euch aus Ägypten befreit hat. Sonst kommt Unglück über euch und das will Gott nicht. Und Jeremia hat gelitten unter dieser Botschaft. Aber das war so primär die Botschaft der Propheten Gottes, nicht einfach zuzugucken, wie Leute in ihrem Unglauben umkommen oder in ihr Unglück rennen. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein und dann kommt die Pleite. Sondern sie waren innerlich bewegt. Hey Leute, wacht auf. Würde man auch vielleicht gern zu Deutschland sagen, hey, das ist ja jetzt ganz schön dramatische Zeit, aber schaut jetzt nicht nur auf Wissenschaft und Politiker, das sind nicht die Götter, die nun immer mehr zu Gott erhoben werden, sondern kehrt um und wendet euch an Gott, was er euch sagen möchte. Und entdeckt das Eigentliche, was euch niemand nehmen kann, das Ewige, das, was Jesus für euch am Kreuz getan hat und was Gott für jeden Menschen bereithält, der zu ihm umkehrt. Aber wer fragt schon? Vielleicht, aber doch nicht viele. Und wo wird das gepredigt? Schwer zu vernehmen. Und die Lügenpropheten daneben im Alten Testament haben immer gesagt, vor allem bei Jeremia oder auch bei Micha ben Jimla, haben immer gesagt, lasst euch nicht verrückt machen. Ja, was haben diese Propheten immer mit ihrem kehrt um? Und wendet euch Gott wieder zu. Es wird alles gut werden. Auch wenn es jetzt mal eine Krise ist. So war es dort auch. Wenn es jetzt mal gerade auch ein bisschen schwierige Zeit ist. Wartet nur ein bisschen. Die Babylonier werden wieder abziehen. Die Assyrer werden wieder abziehen. Es wird euch gar nichts passieren. Ihr seid das geliebte Volk Gottes. Ihr könnt auch nicht tun und lassen, was ihr wollt. Gott wird euch immer lieb haben. So groß ist sein Herz. Ihr könntet ihm sogar ins Gesicht schlagen. Das kümmert Gott gar nicht. Mit meinen Worten ausgedrückt. Also Jeremia sagte dann, sie sagen Friede, Friede, wo kein Friede ist. Wenn du nicht mit Gott versöhnt bist durch Jesus Christus und durch das Kreuz, wenn du nicht persönlich die Vergebung angenommen hast und in der Gewissheit des Glaubens leben darfst und jemand sagt zu dir, kümmere dich nicht, es wird alles gut gehen bei Gott, denn es kommen alle in den Himmel hinein, weil sie so brav sind, dann ist das ein Lügenprophet. Und jetzt merken wir auch, dass dieser Text von Jesus etwas mit dem Predigttext von der letzten Woche, muss nicht jeder kennen, zu tun hat, wo Jesus sagte, hört noch mal her, da sagt Jesus zu seinen Zuhörern, geht durch die schmale Pforte. Denn die Tür, die ist unheimlich weit und breit und der Weg ist ganz breit, der ins Verderben führt, also in den Untergang. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Aber wie eng ist die Tür und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die da hineingehen. Also Jesus, der Sohn Gottes, macht deutlich, gehe durch die enge Tür, auf dem schmalen Weg zum Leben, zum ewigen Leben. Lass dich einladen. Und die falschen Propheten würden jetzt sagen, lass dich mal nicht verrückt machen. Diesen breiten Weg und am Ende das Verderben, das gibt's gar nicht. Das hat Jesus nur rhetorisch so gemeint. Breit ist der Weg, viele gehen darauf in ihr Verderben. Das ist nur Rhetorik, das ist Angstmacherei, das ist ein bedrückendes Christentum. Friede, Friede, lasst euch nur nicht verrückt machen, würden die Lügenpropheten sagen. Und dann merkt ihr vielleicht schon so ein bisschen mal, wo euch das vielleicht schon begegnet ist. Wenn jemand sagt, also verloren gehen kann man doch gar nicht. Hölle ist so ein mittelalterliches, katholisches Angstmachtinstrument. Am Ende kommen sowieso alle im Himmel, falls es überhaupt einen Himmel gibt. Und alle Wege führen nach Rom und jede Religion hat einen Wahrheitskern und Gott sieht das und es wird schon gut gehen. Das sind Lügenpropheten. Sie machen den Leuten etwas vor, sie wiegen die Zuhörer in Sicherheit, in einen Schlaf der Seligkeit, der ein Betrug ist. Und es wird ein schreckliches Erwachen geben, wenn man unvorbereitet und ohne Vergebung und ohne Jesus in der Ewigkeit vor dem Richter aufwacht. Denn wenn man einen Gott und Jesus verkündigt, der nur dafür da ist, fein, lieb und brav zu sein, über alles hinwegzuschauen, mit den Augen zu zwinkern und über die Haare zu scheuen und sagt, mach weiter so, wie du willst, ist schon okay. Und nur Liebe, 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 Liebe ist. Und die Kirche und Christenheit nicht mehr einen Gott verkündigt, der auch der Richter ist, vor dem wir nur bestehen können, wenn wir an Jesus glauben, weil er die Strafe und Schuld getragen hat. Wenn man das nicht mehr tut, dann ist es eigentlich ein Verrat und eine große Lieblosigkeit den Menschen gegenüber. Wahre Propheten, Frauen und Männer Gottes, laden Menschen ein auf den schmalen Weg durch die schmale Pforte. Und die schmale Pforte ist das Kreuz von Golgatha. Und Jesus ist die Tür, wie er in Johannes 10 sagt. Und wer über das Kreuz auf den Weg Gottes kommt, der lässt dort seine Schuld los und empfängt Vergebung und ein neues Leben. Und der ist auf den Weg der Nachfolge gestellt, von dem Jesus sagt, der nehme sein Kreuz auf sich. Und folge mir nach. Und wo ich bin, soll mein Jünger auch sein. Denn wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer es abgibt, der wird es erhalten. Das sind die Worte der Bibel. Das sind die Worte des christlichen Glaubens. Und wo das alles immer mehr in den Hintergrund gerät, ist es eigentlich traurig. Menschen dringen nicht zur Freude durch und nicht zur Gewissheit und nicht auf den Weg des Lebens, sondern sie bleiben auf diesem breiten Weg, die Mehrheit, von der Jesus sagt, dieser Weg führt ins Verderben, in die Verlorenheit. Natürlich kann es auch falsche Propheten geben, die die Pforte zu eng machen, enger als das Kreuz ist. Wenn sie sagen, ja, du bekommst das ewige Leben, du kommst auf diesen Weg des Glaubens, Jesus ist dieser Weg, in dem du Vergebung empfängst am Kreuz, dein altes Leben stirbt. Das merkt man ja jedem an, ob das alte Leben gestorben ist als Christ oder nicht. Ne? Und viele unter uns sind Christen, das alte Leben ist nicht gestorben, muss ich auch mal sagen. Ne? Also wenn du über das Kreuz dazukommst, das alte Leben in den Tod gegeben ist, das neue Leben durch die Auferstehung Jesu empfangen hast, aber das reicht noch nicht. Du solltest auch noch religiöse Riten einhalten. Du solltest dich auch noch bewähren durch gute Werke, damit deine Erlösung auch vollkommen ist. Dann bürdet man jemandem etwas auf, zusätzlich zur Gnade. Und das ist nicht mehr christlicher Glaube. Da macht man die Pforte enger, als sie ist. Zur Zeit des Paulus hat man dann gesagt, ja, durch die Gnade und durch das Kreuz kommst du auf den richtigen Weg, aber jetzt musst du dich noch beschneiden lassen. Dann ist es perfekt. Und dann sagt Paulus, dann wären wir verflucht. Dann müssten wir alles selber leisten. Zur Gnade kann man nichts hinzutun. Heute würde man sagen, ja, okay, Jesus und Gnade. Und wenn du noch Mitglied wärst in unserer Gemeinde, dann können wir für deine Seligkeit verbürgen. Das ist zu eng gemacht. Und was immer jemand dort noch zufügen möchte. Und in der Kirchengeschichte hat man immer wieder etwas dazu getan und die Pforte enger gemacht. Man kann sie also weitermachen. Alle kommen in den Himmel, kannst bleiben, wie du bist. Oder man kann sie auch enger machen. Das Kreuz reicht ja nicht ganz. Du musst selber auch noch etwas leisten. Und beide Mal sind es Lügenpropheten, Pseudopropheten, die die Schafe wie reißende Wölfe vernichten. Ihre Geborgenheit in Jesus, ihre Freude im Glauben und ihr Gehen auf dem Weg zum Ziel. Ich möchte noch drei Beispiele nennen, von denen ich denke, das könnte so etwas sein. Ihr dürft da anders denken. Einmal möchte ich den Namen, wenn es um Wölfe in Schafskleidern geht, und ich glaube, da kann ich mir die Finger nicht verbrennen, Paul Schäfer, der in Südamerika, in Chile, diese Colonia Dignidad gegründet hat. Gab es ja einen Film mit Daniel Brühl und mit Emma Watson. Sehr lohnenswert, den mal anzugucken, Spielfilm. Und dieser Paul Schäfer, 50er, 60er Jahre, weiß ich gerade gar nicht, der war in den Kirchen und Jugendkreisen unterwegs in Deutschland. Hat viel mit Jugendlichen gearbeitet, war eine charismatische Persönlichkeit, einen ganz starken Willen, ein ganz frommer Mann mit Bibel und Gebet und allem Möglichen. Da wären wir vielleicht Waisenknaben gewesen. Und es wurde trotzdem immer ein bisschen enger für ihn. Es kamen so Vorwürfe, dass er pädophil wäre oder irgendwas da gewesen wäre. Und er zog auch so von einem Ort zum anderen. Am Ende sammelte er so seine Jünger und Nachfolger, die er immer abhängiger machte von seiner Person. Weil er dann auf einmal das einzig Wahre noch so ist. Und die anderen meinen es ja böse, alles Feindbild aufbauen. Sammelte er sie und dann reiste er mit ihnen aus. Er bekam dann in Chile dieses Grundstück, ein ziemlich großes, und gründete dort diese Kolonie. Wer diese Geschichte kennt oder den Film, der weiß, das war dann wirklich die Versklavung seiner Nachfolger, ganz brutal. Das hatte mit Glauben nichts mehr zu tun. Diese Leute wurden gebeutelt und sind bis heute zum Teil traumatisiert. Er lebt ja nicht mehr, aber ein Wolf im Schafsfell, ganz christlich, in den Gemeinden und hat zerstört. Hätten wir es gemerkt? Achtet darauf, wie Jesus sagt, auf die falschen Propheten. Ich selber möchte auch sagen, von der Theologie her gesehen, Rudolf Bultmann, ein Professor des 20. Jahrhunderts, er lebt nicht mehr, er hat viel Gutes gesagt, viel Wertvolles entdeckt, aber er ist auch sehr prägend für dieses Programm der Entmythologisierung der Bibel. Summa summarum, diese Dinge, die im Neuen Testament geschehen sind, die Wunder, das meiste, was Jesus tat und sagte, ist niemals so wirklich geschehen. Sondern das sind Mythen, das sind Geschichten, das sind Bilder, die uns irgendeine Wahrheit, eine tiefere Wahrheit, das muss entmythologisiert werden, sagen möchten. Das Ergebnis ist dann eben, es gibt keine Jungfrauengeburt, wie ist Jesus dann Gott? Und es gibt keine leibhaftige Auferstehung, das Grab war nicht leer und es gibt keine Wunder, all diese Dinge waren weg. Und eine ganze Theologengeneration wurde davon eben geprägt. Und dadurch natürlich auch ganz stark rationalistisch. Und kein Wunder, dass dann auch in einem Volk wie Deutschland sich auf der anderen Seite die Menschen nach der Esoterik ausstrecken. Nach irgendwas Übernatürlichem zu erleben, wenn es eben theologisch alles gekappt wurde. Und dadurch ist sicherlich ein ganz großer Schaden entstanden, der zum Teil vielleicht bis heute anhält. Und ich nehme mir die Freiheit zu sagen, auf theologischer Seite, in der katholischen Kirche, Eugen Drewermann, der auch viel Gutes gesagt hat und vielleicht auch seelsorgerlich, psychologisch Menschen helfen kann, aber er hat eben die rein tiefenpsychologische Exegese eingeführt für die Bibel. Es sind für ihn tiefenpsychologische Texte, die einem Menschen psychologisch etwas zu sagen haben, aber es sind auch eben bei ihm nicht historische Texte, Dinge, die geschehen sind. Und die katholische Kirche hat ihn zu Recht exkommuniziert und auch den Lehrauftrag abgezogen. Weil, nicht, dass es ein böser Mensch ist in dem Sinn, vielleicht ist er netter wie ich. Aber was er sagt, hat mit der Bibel und mit dem Gott der Bibel reinweg gar nichts mehr zu tun. Interessant, aber es hat damit nichts zu tun und er ist Theologe. Wenn ich jetzt hier stehe, um uns nochmal ein Gespür zu machen, und ich sage euch jetzt, also heute Nacht habe ich geträumt, passiert ja ab und zu, aber der Traum war so elementar und es war wie Gott flüsterte mir ins Ohr. Und heute Morgen auf dem Tisch lag auch die Bibel noch aufgeschlagen mit dem gleichen Thema. Ich träumte von diesem reichen Jüngling, und dem Jesus erzählt, und dieser Jüngling begegnete Jesus und dem Jesus sagte: Mensch, verkaufe alles, was du hast. Gib deinen ganzen Besitz den Armen, folge mir nach, dann hast du das ewige Leben. Wisst ihr was? Gott hat zu mir gesprochen heute Nacht. Wir Coburger, so deutlich hat er es gesagt, wir Coburger sollen alles verkaufen und Jesus endlich gehorsam sein. Dann haben wir sicher das ewige Leben, wie der reiche Jüngling es hätte haben können. So sprach der Herr zu mir. Und nächste Woche würde ich hier nochmal stehen. Ich würde sagen, Leute, ich habe den Traum nochmal gehabt. Wir sollen keine Schätze anhäufen. Und Jesus sagt, verkauft alles, gebt alles weg. Was wollt ihr damit? Ich komme ja eh bald wieder. Ihr könnt nichts mit in den Himmel nehmen. Gibt's den Armen. Behaltet nichts und ihr habt das ewige Leben. Und er sprach wieder so deutlich zu mir, der Herr in der Nacht im Traum. Und am Tag ging es mir immer wieder durchs Herz. So, ihr lieben Ältesten der Gemeinde, jetzt könntet ihr mal loslegen. Das jetzt, das, was Gott wirklich sagt? Hat er so zu dem Werner gesprochen? Das könnte ja sein, also beim reichen Jüngling. Und Bergpredigt hatten wir ja, sammelt euch keine Schätze auf Erden, sondern im Himmel, wo sie Motten und Rost nicht fressen. Sollte er durch Werner gesprochen haben? Ja, sollten wir nicht wirklich alle, die Mitglieder zumindest, alles verkaufen und den Armen geben? Und dann blättert ihr die Bibel von hinten und vorne, und das ist ja der Hintergrund, und findet nicht so recht die Antwort. Denn wenn es darum geht, wenn Jesus sagt, er kennt, ob es ein falscher Prophet ist, sagt er jetzt hier mal nicht. Prüft es an der Schrift. Da geht es dann tatsächlich mal um Dinge, die sind nicht so eindeutig in der Schrift drin, sondern sie könnten sogar von der Schrift getragen sein. Es gibt ja auch andere Stellen, wo es heißt, prüft es in der Schrift. Die Leute von Beröa prüften alles anhand der Schrift. Aber wie könnte man jetzt in solchen Dingen, die vielleicht sogar biblisch klingen, vielleicht sogar biblisch sind, in gewisser Weise merken, ob das jetzt ein Prophet von Gott ist, der hier spricht, oder ein Lügenprophet. Und da gibt Jesus natürlich die Antwort. Er sagt, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, ein fauler kann nicht gute Früchte bringen. Und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jesus wendet hier das einfachste Prinzip an, das es gibt. Er sagt ganz einfach, ein guter Baum bringt gute Früchte und kann keine schlechten bringen. Wäre schon eine ganze Predigt für sich, ne? Wann bringen wir gute Früchte? Wenn wir ein guter Baum sind, können wir keine schlechten bringen. Toll, oder? Also ein guter Baum bringt gute Früchte und kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum, ein kranker, fauler Baum, bringt schlechte Früchte und kann keine guten Früchte bringen. Also wenn gute Früchte dranhängen, was ist das dann für ein Baum? Ein Christine, danke, 10 Punkte. Ein guter Baum, ne? Wäre ein guter Prophet. Und wenn schlechte Früchte dranhängen, ist es ein schlechter Baum. Also Jesus sagt, an den Früchten, an dem, was dabei rauskommt, könnt ihr erkennen, ob das von Gott ist oder nicht von Gott ist. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage, was sind diese Früchte? Und wie viel Zeit gibt Gott überhaupt, da jemanden wirken zu lassen, bis die Früchte sichtbar werden? Ne? Das ist eine spannende Frage. Und ist der Wolf absichtlich Wolf oder ist er ein verführter Verführter? Das könnte ja auch sein und merkt es gar nicht. Es entschuldigt aber nichts. Was sind diese Früchte? Ich deute es an, es ist eine schwere Frage. Ich glaube schon, dass zum einen damit der Charakter gemeint ist. Denn wir haben zum Beispiel diesen Text hier im Galaterbrief, sagt Paulus, die Frucht des Geistes, also die Früchte, die der Heilige Geist im Leben eines Christen wirkt, Frucht, kann man wahrnehmen, ne, sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist im Grunde genommen dieser Charakter, den Jesus in seinen Leuten formen und wachsen lassen möchte, durch seinen Heiligen Geist. Und wenn da jetzt jemand so fromm herkommt, der Herr hat zu mir gesagt und verkauft alles. Leute, Gott wird für uns sorgen. Steht doch. Aber der das sagt, zu Hause steckt, da seine Frau, ich übertreibe ein bisschen, geizig, ne? Da gibt niemand irgendwo Geld und leiht jemandem was. Und wenn ich den da draußen rede hörte, so ordinär, also das passt irgendwie nicht zusammen. Ne? Dann kriege ich zumindest mal große Ohren und sage mir, naja, der hat hier so fromm gesprochen. So spricht der Herr, ne? Wie ein Prophet, wie ein Mann Gottes. Aber wenn du den mal am Arbeitsplatz erlebst, wie der über den Chef schimpft und wie der nur nach Karriere und wie der sich nur drückt um die Arbeit und wenn in der Nachbarschaft, der grüßt ja nicht mal. Und außerdem legt er sich auf die faule Haut, statt dass er mal ordentlich mit anpackt. Wer hat denn den erzogen? Und man merkt, diese Charakterzüge, die Gott wirkt in einem Menschen Gottes, die sind irgendwo gar nicht da. Dann ist man zumindest hellhörig. Deswegen muss man nicht immer gleich ein falscher Prophet sein. Es gibt auch so manche Christen, ich habe das erste angedeutet, die sind nicht mit Christus gestorben. Und sie leben in ihrem alten Charakter weiter. Das geht auf Dauer nicht gut. Da muss man mal in sich gehen und sagen, Herr, ich gebe mein Leben mal bei dir ab. Ich kann das nicht mehr drüber retten und verbessern lassen, sondern ich möchte ein neues Leben bekommen. Und du sollst einen neuen Charakter in mir wirken durch deinen Heiligen Geist. Aber das sind Früchte. Und Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, wo ich zumindest mal aufhorche. Und denke, hoppla, also auf dem gehe ich jetzt mal nicht so schnell und verkaufe meine Sachen. Das würdet ihr sowieso nicht machen, ne? Aber da mache ich mal langsam. Weil wie ich den beobachte, nee, also das ist mir nicht ganz koscher. Dann ist mit Fruchtfrei auch gemeint, Folgen. Das Herzensanliegen Gottes und von Jesus ist, dass seine Gemeinde erbaut wird. Dass seine Kinder gestärkt werden. Und dass sie in Einheit und Frieden zusammenstehen. Wenn aber bei dem, was er tut und was er lehrt, Streit entsteht, nur immer Streit, man kann sich schon mal streiten, aber auf verstrittene Gemeinde, man auf einmal merkt, verstrittene Kirche, und boah, die spalten sich schon schier und grüßen kaum, es kommt nichts Gutes dabei raus. Dann würde ich schon sagen, dass Jesus das ein Stück meint. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was kommt denn über die Jahre oder über diese Botschaft, was kommt denn dabei raus? Baut es die Gemeinde auf oder spaltet es die Gemeinde? Macht sie kaputt? Ist es nicht dann ein Wolf im Schafsfell? Ich will nicht zu absolut reden, weil man kann sich bei diesem Thema wirklich vertun und man muss ein Stück sensibel bleiben. Man muss vielleicht alle Dinge zusammensehen und vorsichtig sein in einem Urteil. Aber wenn die Früchte nicht gut sind, sowohl im Charakter, in diesen Dingen, als auch in dem, was daraus wird, Und ob die Gemeinde sich erbaut oder ob sie zerrissen wird oder sich lauter Grüppchen bilden, die am Ende irgendwo gegeneinander sind. Das sind zumindest mal Alarmzeichen, wo man sagt, oh, da muss ich mal mit jemandem reden. Da möchte ich mal langsam machen. Ob das von Gott ist, das möchte ich vielleicht tatsächlich mal auch im Gebet prüfen. Und einfach mal ganz weit offene Augen haben. Und auch die Gemeindeleitung, der Vorstand ist sicherlich dann auch gefordert, eine Gemeinde zu schützen, damit sie im Frieden Gottes bleibt und auf dem Weg seines Wortes. Und als drittes, also Charakter und was folgt daraus in der Gemeinde, als drittes möchte ich sagen, wenn es nicht von Gott ist, oder sagen wir andersrum, wenn es von Gott ist, dann bringt es mich näher zu Jesus. Dann wird Jesus größer. Dann sagen, hey, man kann es auch mit Jesus übertreiben, immer Jesus, was hast du denn jetzt allmählich mal, ne? Nein, wenn es von Gott ist, dann wird Jesus für mich größer. Dann wird meine Liebe zu Jesus wachsen. Dann steht er vielleicht noch ein Stück mehr im Zentrum der Gemeinde und im Zentrum meines Glaubens. Und wenn es von Gott ist, wird auch meine Liebe zu seinem Wort wachsen. Ich sage, Mensch, also ich möchte mich wirklich an die Bibel halten. Es gibt so viele Strömungen, so viele Meinungen. Und was ist morgen, du liebe Zeit? Auch meine Kinder sollen doch da einen festen Weg kriegen. Wenn es von Gott ist, dann wird auch das Wort Gottes wichtiger werden. Es wird mir nicht madig gemacht, sondern es kommt auf den Leuchter. Und ich bekomme Freude, in diesem Wort zu lesen und nach diesem Wort zu leben und mich auszustrecken. Ja, das ist das, was Jesus sieht, was auch Paulus sieht, was die Kirchengeschichte bis zum letzten Tag beschäftigen wird. Jesus sagt sogar meine Endzeitrede, es werden die falschen Propheten zunehmen, Matthäus 24. Und deswegen ist es gut, nicht als Detektiv durch die Gegend zu laufen, aber da, wo es einem ins Auge sticht, einfach auch mal von der Bibel her zu bedenken und auf die Früchte zu achten. Denn es gibt tatsächlich in der Christenheit Wölfe im Schafsfell. Und Gott möge seine Gemeinde beschützen, er möge auch uns beschützen auf dem guten Weg und uns auch wachsame Augen geben, mit ganz viel Liebe gepaart, um ja auch einen guten Weg als Gemeinde und persönlich zu gehen.